Hallo und herzlich willkommen zu Folge 136 von Happy Bootstrapping. Heute mal wieder mit E-Commerce und zwar mit Paola und Patrick von Sapori Sardi. Da gibt's sardische Feinkost online. Ja, und das begann als Sehnsucht nach den Produkten von Paolas Heimat. Und die beiden haben heute in ihrem E-Commerce-Shop fast 200 Produkte von der Insel im Angebot. Ich war da auch schon mal 2019. Längere Zeit zum Urlaub ist wirklich sehr zu empfehlen und sehr schön. Und die beiden, die bootstrappen ihr Sapori Sardi nebenher. Beide haben jetzt wieder einen Vollzeitjob. Der Patrick hat es mal schon Vollzeit gemacht. Und nun sind sie als Paar auch weiterhin dran, das Ganze zu bootstrappen. Und darum geht's in der Folge mit allen Höhen und Tiefen, wie das ganze Geschäft funktioniert und wie man sowas eben aufbaut. Genau, die beiden haben auch einen Gutscheincode dabei. Den gibt's wie immer am Ende der Folge. Ansonsten freue ich mich immer über Feedback zur Folge, entweder unter LinkedIn zum Artikel des Podcasts kommentieren, an hallo@happy-bootstrapping.de eine E-Mail schicken oder mir übers Kontaktformular auf der Webseite kurz schreiben. Auf der Webseite gibt's auch einen Newsletter, da kriegst du immer die Folgen ja ein paar Tage später zusammengefasst. Dann kannst du überlegen, ob du Bock hast, die ganze Folge zu hören, so als kleiner Service und Zusammenfassung für die Hörerin. So, jetzt geht's direkt los mit der Folge. Ganz viel Spaß. Guten Abend, Paola und Patrick. Zwei zusammen und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo, Andreas. Wir freuen uns, hier zu sein.
Ich freue mich, dass ich mal wieder ein Duo interviewen darf mit allen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es klappt auf jeden Fall. Erzählt doch mal in euren Worten, wer seid ihr und was genau macht ihr?
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein können. Erstmal vorab, wir sind große Fans von deinem Podcast, also wir freuen uns
Dankeschön.
Sehr. Ja. Genau, also Patrick und ich haben zusammen eine Firma gegründet. Wir sind ein Paar und haben eben beschlossen, eine Firma zusammen zu gründen. Und zwar verkaufen wir sardische Feinkost und das Ganze in einem Familienunternehmen. Das Ganze ist ein E-Commerce-Shop online und ja, das haben wir jetzt vor 1,5 Jahren gegründet. Sind jetzt seit über einem halben Jahr live und verkaufen da alles von Käse über Wurstwaren, Pasta, Brot, Süßigkeiten, mittlerweile auch Weine, vornehmlich aus Sardinien, aber auch zum Teil aus Italien, online nach Deutschland und Österreich.
Für die ganzen Sardinien-Fans da draußen sozusagen. Okay, genau. Wofür steht der Name? Sapori Sardi, wenn ich jetzt, ich bin des Italienischen nicht so bewandert.
Ja, das erkläre ich auch gerne. Also wie man vielleicht an meinem Namen schon erkennen kann, kommt meine Familie aus Sardinien, also aus Italien. Und das Ganze sollte eben ja auf jeden Fall gleich den Charakter widerspiegeln, den wir wiedergeben wollten. Wir wollen den Genuss aus Sardinien, die Aromen Sardiniens weitergeben. Also Sapori Sardi, Aromen Sardiniens bedeutet das. Genau.
Interessant. Du redest so viel Italien. Ich dachte immer, die Sarden, die sind so stolz. Da gibt es ja auch eine eigene Fahne und so. Wir waren da mal im Urlaub, ist schon ein bisschen her. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es schon so, dass man da, ja, das ist jetzt schon spezieller. Kann das sein?
Richtig, genau. Also ich bin nicht dort geboren, deswegen trage ich jetzt diesen Nationalstolz nicht in mir.
Okay, verstehe. Und wie groß ist es heute? Ihr habt jetzt erzählt, ihr habt es vor 1,5 Jahren gegründet, seit einem halben Jahr ist live. Das interessiert mich auch mal, was ihr in dem Jahr gemacht habt dann. Wie groß ist es heute? Könnt ihr dazu was sagen?
Ja, genau. Wir haben das Ganze eigentlich gegründet im April letzten Jahres und dann, bis das alles durch war mit der Gründung, war es, glaube ich, Juni. Und dann haben wir währenddessen den ganzen Shop noch gebaut, waren dann 1. Oktober live 2024. Und aktuell haben wir bis heute, vorhin nochmal nachgeschaut, bis zum heutigen Tage, haben wir so gerundet 47.000 Euro Umsatz gemacht.
Also seid ihr noch am Anfang sozusagen.
Genau.
Also, wir sind noch. Und ihr macht es beide noch nebenher, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, wir machen das jetzt tatsächlich wieder oder das erste Mal eigentlich beide nebenher. Während Paola die ganze Zeit noch Vollzeit auch angestellt war, hatte ich eigentlich im April letzten Jahres meinen vorherigen Job an den Nagel gehangen. Und habe quasi 3 Tage später sind wir beide zum Amt und haben direkt das Unternehmen gegründet, da das wirklich schon ein Thema war, was lange eine Idee als Idee bei uns gereift ist. Und als sich dann ergeben hat und klar war, okay, ich würde tatsächlich mal aus meinem Job ausscheiden, kam sofort die Idee, warum jetzt nicht die Gründung? Und genau, und dann ging's los.
Ja. Dann habt ihr auch gleich den Druck gehabt, liefern zu müssen sozusagen.
Dann musste ich gleich liefern und ich war dann quasi Vollzeit, also die ganze Zeit drin. Ja, und das aber jetzt bis Anfang Juli, diesen Juli 2025, da tatsächlich die Firma von Tag 1 zwar insofern, sag ich mal, profitabel war, dass sie sich plus minus null getragen hat, aber eben nicht so profitabel ist, dass sie mein Gehalt irgendwo ausgleichen könnte. Und das war immer so, dass wir gesagt haben, okay, wir geben dem Ganzen mal bis Mai 2025 Zeit, also irgendwie so gute mal irgendwie auch 6 Monate und 2 Quartale. Und wenn sich dann abzeichnet, dass das jetzt so durch die Decke schießt, dass man direkt da quasi den Lebensunterhalt von bestreiten kann, dann ist das wunderbar. Wenn sich das aber abzeichnet, dass es so wie es jetzt ist, wächst, aber eben smart wäre nebenbei, um zu wachsen, noch Geld anzuschaffen, damit man eben auch mehr investieren kann in die Firma, dann würde ich halt wieder einen neuen Job annehmen. Und so hat sich das jetzt ergeben, dass ich eben jetzt auch wieder Vollzeit arbeite und wir tatsächlich das beide nebenbei machen. Ja.
Da bin ich später auf jeden Fall sehr interessiert, wie ihr euch das aufteilt, zeitlich sowohl als auch von der Verantwortung her. Wie viele Produkte habt ihr heute gelistet?
Tatsächlich ganz genau haben wir Stand jetzt 193 Produkte.
Und das meiste sind dann wirklich sardische Spezialitäten, weil ja, Paola, du hast doch gesagt, es gibt auch italienische Spezialitäten, aber der Großteil ist schon aus Sardinien sozusagen.
Richtig, genau. Also der wirklich große Teil kommt aus Sardinien, aber ja, auf Basis dessen, woher wir quasi unsere Produkte beziehen, nämlich aus dem Lager von meinem Onkel, der ja einen Großhandel betreibt, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, ja, haben wir da eben noch die Möglichkeit gehabt, ganz viele andere tolle Produkte aus Italien eben mit reinzunehmen. Und das eine oder andere haben wir dann, da haben wir nicht Nein sagen können.
Ja, das interessiert mich jetzt auf jeden Fall, die Gründungsgeschichte. Das habt ihr auf der Webseite, werde ich auf jeden Fall auch verlinken, auch ein bisschen ausführlicher erklärt. Ihr selber sitzt aber in Wien, aber dein Onkel in Berlin, habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau, richtig. Also ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und der Patrick war da jetzt auch die letzten 15, 20 Jahre. Da haben wir uns auch kennengelernt und dann kam bei Patrick eine berufliche Möglichkeit, eben nach Wien zu gehen. Ich bin dann mitgegangen, weil wir schon eine sehr gefestigte Beziehung hatten und ich auch immer offen für Abenteuer war. Und da war das Ganze eben noch gar nicht, ja, eine Option mit dem Online-Shop. Das war noch gar nicht eine Idee. Wir haben schon gerne bei meinem Onkel eingekauft. Und genau, und dann während wir in Wien waren und immer wieder dann zurück nach Berlin gependelt sind, um die Familie zu besuchen, kam dann eben die Idee, man, diese Produkte würden wir gerne eben auch häufiger zu Hause haben. Und dann haben wir quasi aus Wien heraus gegründet und Wien gefällt uns eben auch sehr gut. Es ist eine wunderbare Stadt, ist ja auch mehrmals die lebenswerteste Stadt der Welt, als lebenswerteste Stadt der Welt gekürt worden. Und dementsprechend, ja, sind wir eben immer noch sehr glücklich dort.
Und der Onkel, wie lange macht der das schon und hat ja keinen eigenen Online-Shop? Macht er nur B2B sozusagen dann?
Richtig, genau. Also mein Onkel hat da schon vor über 20 Jahren angefangen, wirklich Produkte in seinem Campervan noch mitzunehmen. Also meine Familie kommt eben aus Sardinien, wie ich ja schon gesagt hatte. Das heißt, immer wenn er dort war, um die Familie zu besuchen, hat er sich die tollen Produkte immer mitgenommen, auch für Freunde, Bekannte. Und irgendwann, ja, hat sich das Ganze durch Mundpropaganda eben aufgebaut und er hat dann immer mehr Restaurants und Feinkostläden beliefert. Und daraus ist dann wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen geworden dieser Zeit und jetzt beliefert er wirklich viele Restaurants und Feinkostläden in Berlin und hat ein großes Lager und genau, da haben wir uns quasi so eingehängt.
Verstehe. Und zu welchem Zeitpunkt und wie seid ihr auf die Idee gekommen, dann selber das zu machen? Weil du hast ja jetzt gesagt, er macht das seit 20 Jahren. Das war ja eigentlich schon, das lag ja auf der Hand irgendwie, aber was hat euch dann überzeugt und wann, das dann schlussendlich doch zu probieren mit der eigenen Gründung?
Also ich glaube, da wäre der Patrick eher der Richtige, um zu antworten. Denn Patrick ist der Unternehmer von uns. Der hatte schon immer wieder versucht, in seinem Lebenslauf sich selbstständig zu machen und ja, hatte einfach so diesen Drang und auch den Mut, da den ersten Schritt zu tun.
Ich habe mich extra zurückgehalten, weil ich dachte, vielleicht erzählst du ein bisschen irgendwie von deiner Familie und Familiengeschichte, woher das kommt, dass auch du seit 20 Jahren die Idee nicht hattest. Ja, ich glaube, die Idee ist in uns immer so ein bisschen schon gereift. Also wir haben uns eigentlich immer gefragt, wieso wir da eigentlich oder wieso da eigentlich nicht mehr gemacht wird, warum auch nicht mehr Familienmitglieder irgendwie in diesem Unternehmen arbeiten, ne? Weil das sind eigentlich drei Brüder, die haben alle mal zeitweise immer irgendwas miteinander gemacht, von Gastronomie bis Großhandel. Jetzt aktuell sind tatsächlich auch zwei Brüder, die das gemeinsam dort auch machen, aber eben der Gründer und Geschäftsführer ist eben dieser eine Onkel Mose. Und ja, die Idee, das zu machen, die reifte insofern schon immer, dass immer Freunde von uns natürlich immer gefragt haben, könnt ihr mal was aus dem Lager mitbringen? Können wir mal mit ins Lager kommen? Ne? Kannst du mal wieder Guanciale mitbringen, damit wir eine gute Carbonara machen können? Weine etc. Ne? Und dann hatten wir irgendwann so eine lange Liste und auch Familie an Leuten, die immer wieder gefragt haben, dass wir gesagt haben, okay, es wäre irgendwie smart, wenn man das den Leuten irgendwie zuschicken könnte. Und ja, klar, jetzt hatte ich schon immer tatsächlich eine Vorliebe fürs Unternehmertum. Ich komme auch aus der Startup-Branche. Das heißt, ich durfte miterleben, wie Unternehmen von 100 Mitarbeitern bis zu 1000 gewachsen sind, den Unicorn-Status erreicht haben und durfte immer mit was aufbauen und hatte immer viel, viel, viel Spaß daran, eine Firmenkultur und eine Firma aufzubauen und damit auch persönlich zu wachsen. Und hatte schon, ich habe bestimmt schon 15 irgendwelche Sachen gegründet, von der Uni weg bis heute. Ja, und so kam das dann quasi, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, wann hat man schon mal die Chance? Wenn man einen Job kündigt, dann ist man mal frei, dann hat man die Chance, entweder viele machen Urlaub dann einige Monate, wenn man es kann, ne? Oder wir haben halt gesagt, na okay, jetzt springen wir ins Wasser, wir hatten ein bisschen was angespart und jetzt geht's los, entweder jetzt oder nie. Und aber warum wir da so lange mit gewartet haben, eigentlich nicht zu erklären.
Gibt's denn da schon Konkurrenz? Also gibt's, von meinem Freundeskreis vom Fußball von früher, hat einer auch einen italienischen Feinkostladen. Und ich glaube, da gibt's auch nur, weil er beliefert Restaurants und sowas mit Lieferflotten. Das gibt's auch alles gar nicht online, glaube ich. Also hat es noch gefehlt? Gibt's andere Online-Shops, die dann, weil Sardinien ist ja, glaube ich, schon ein beliebtes Urlaubsland für die Deutschen. Mhm. Also, oder die Insel ist ja jetzt, das Land ist ja Italien, logischerweise, aber die Insel ist schon sehr beliebt. Liegt ja auf der Hand. Also gibt es andere, die das machen schon?
Ja, also es gibt einen wirklich einen großen Big Player jetzt, wo wir sagen, die Firma gibt es, glaube ich, auch schon seit 15, 20 Jahren. Das ist Gustini. Das ist halt so der Online-Shop für italienische Feinkost, ohne dass ich jetzt hier Werbung machen will. Aber da ist halt keine Spezialisierung da. Und Sardinien wird da auch gerade so ein bisschen erschlossen, haben wir gemerkt. Natürlich haben wir immer das Gefühl, jetzt wo wir Werbung machen, kommen die auch. Aber ich glaube, wir sind auch viel zu klein, als dass die uns groß auf dem Schirm hätten. Aber Sardinien wird natürlich gerade in den letzten Jahren immer beliebter. Und mit unserem Online-Shop haben wir dann auf der einen Seite austauschbare Produkte als solches, ne, Pecorino und Salsiccia, Guanciale etc., das kann man grundsätzlich auch natürlich in einem Feinkostladen bei sich in der Stadt oder in einem anderen Online-Shop, wie eben erwähnt, irgendwie erwerben. Aber eben diese Nische als solches zu bedienen, dass wir wirklich unsere Produkte sind ja wirklich alles handgemacht von Familienbetrieben, Leidenschaft seit Generationen. Und diese Nische, gerade speziell auch von der Insel, ich glaube, da waren wir jetzt, oder würde ich fast behaupten, sind wir aktuell eigentlich so der Vorreiter, wenn es zumindest mal um Service, Produktqualität, Know-how etc. irgendwie geht, dass wir und auch vielleicht auch größer geht. Aber es gibt tatsächlich ganz auch mehrere Shops, die sich jetzt mittlerweile auch aufs Thema Sardinien stürzen. Ja. Das heißt, Konkurrenz ist auf jeden Fall da. Ja.
Okay. Das heißt, um nochmal kurz auf die Zeitleiste so ein bisschen einzugehen, du hast gesagt, Oktober war der Online-Shop-Start. Wann habt ihr den ersten Artikel dann verkauft? Gleich zum Go Live die Kumpels bestellt, weil ihr das denen geschickt habt, um den Prozess zu testen sozusagen?
Tatsächlich haben wir das extrem vielen Leuten natürlich mit Gutscheincodes geschickt, um einfach mal zu verstehen, wie funktioniert der Shop und klappt das alles. Das Schöne war aber tatsächlich, dass gar nicht mal Familie oder Freunde die ersten Käufer waren, sondern der Shop ging live und ich meine, es waren irgendwie 3 bis maximal 6 Stunden später, dass die erste Bestellung reingeflattert ist plötzlich. Und wir hatten noch gar nicht, wir waren total überrascht, weil wir hatten nicht wirklich Marketing oder irgendwas Großes gemacht, sondern eigentlich einfach mal das Ganze live geschalten und sind natürlich dann, erinnere ich noch wie heute, da rumgehüpft, wie Weihnachten im Wohnzimmer, weil wir kaum glauben konnten, dass wir einen Online-Shop live stellen und auf einmal kaufen Menschen. Ne? Und das ging von Tag 1 eigentlich. Am Anfang, glaube ich, waren es so alle 2, 3 Tage, dass was reinkam und jedes Mal war es wie Weihnachten. Und mittlerweile hat sich zum Glück natürlich normalisiert, dass jeden Tag mehrere Bestellungen reinflattern.
Und verschickt wird es dann von dem Lager in Berlin, also von dem Großhandel selber? Und da gibt es jetzt noch eine Versandstation oder wie habt ihr euch das überlegt?
Ja, also ich war tatsächlich heute auch im Lager und das übernimmt das Team dort, also die Familie. Das ist eben unser großer Vorteil. Wir haben schon ein Lager, wo alle Produkte eben vor Ort sind und wir können uns da quasi bedienen. Und das ist dann quasi der Service auch, der dazugehört eben von der Firma meines Onkels, dass sie eben Pakete für uns verpacken. Und dann haben wir eben eine Abholung von der DHL, die fast täglich kommt. Und ja, dann gehen die Pakete von dort aus los.
Okay. Ah ja, dann habt ihr quasi ein richtiges Asset-Light-Modell sozusagen gebaut mit einem E-Commerce-Shop, weil er hat kein eigenes Lager in dem Sinne. Okay, und auch kein Büro, nehme ich an. Da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Ja, super interessant. Was mir aufgefallen ist oder was mich interessiert ist, ich kann ja jetzt in Deutschland und in Österreich bestellen, habe ich gesehen. Und die Sprache ist aber rein nur Deutsch. Ist es nicht auch wichtig, dass man das mit italienischer Sprache anbietet, dass dann eben Italiener, die das hier jetzt bei uns in Deutschland googeln, das bei uns kaufen können? Oder ist es so und ich habe es nicht gecheckt, wie ich umschalte?
Ja, good point. Danke für die Idee. Tatsächlich ist die vorrangige Sprache des Shops ist tatsächlich Deutsch. Auch alle unsere, was dann rausgeht, ne, Automatismen, Newsletter etc. ist Deutsch. Ich glaube, das ist theoretisch relativ einfach, das eine Zweitsprache zu machen. Bedarf wahrscheinlich ein paar Stunden. Ich glaube, Shopify ist da recht gut aufgestellt, was das angeht. Mhm. Also das ist übrigens das Shop-System, was wir nutzen.
Ja.
Und ja, aber good point eigentlich. Ne? Also aktuell, wir haben tatsächlich viele Sarden und viele Italiener. So ich sage immer schon mein Onkel mittlerweile, aber ist ja Paulas Onkel. der weiß uns immer darauf hin, wie viele Sarden da sind. Aber bisher kamen sie alle ganz gut klar und er nennt sie immer die Exil-Sarden. Aber die können anscheinend alle ganz gut Deutsch.
Ja gut, das kann natürlich auch sein, dass ich da... Aber habe einfach nur mal überlegt, wie das so hier ist. Und da ist es häufig so, dass dann über Generationen weg auch die Landessprache noch in der Familie voll verbreitet ist. Und dann habe ich jetzt gedacht, so, macht das jetzt Sinn? Also googelt man das dann? Aber keine Ahnung, hätte mich jetzt einfach mal interessiert, ob ich darüber nachgedacht habe. Was sind so die typischen Produkte, die jetzt für Sardinien stehen?
Ja, das kann ich gerne beantworten. Also ich habe sehr viele Produkte im Kopf, weil ich da als Kind jedes Jahr Urlaub gemacht habe. Meine Nonna ist eben natürlich auch dort gewesen. Und ja, also als allererstes ist es Pecorino Sardo. Das ist dieser Schafsmilchkäse, der dort produziert wird. Und Fun Fact, es gibt mehr Schafe auf Sardinien als Menschen. Also es ist sozusagen die Insel der Schafe. Deswegen steht so richtig für dieses Land dort auch. Und dann kommt Pane Carasau dazu, das ist eben auch so ein Hirtenbrot, das ganz, ganz dünn ist. Es ist super lange haltbar, also typische Produkte hangeln sich dann eben so an den Hirten entlang. Dann gibt es noch Torrona, das ist eine Süßigkeit, die eben auch sehr gut und lange haltbar ist, aus Mandeln, Eiweiß und Honig. Dann gibt es noch, Salsiccia, das ist auch eine, getrocknete Wurst, also auch wieder sehr lange haltbar. Alles, eher tierisch Produkte, aber eben auch gut haltbar und vor allem geschmacklich sehr hochwertig mit wenigen Zutaten.
Ergänzung auf jeden Fall, weil die ganzen haltbaren Sachen, völlig richtig. Gleichzeitig Topseller auch wirklich bei uns im Online-Shop sind Collegiones. Und Collegiones sind eigentlich, fast jedes Land hat gefühlt irgendwie immer irgendeine Art von Teigtasche. Sardinien hat das auch.
Die Maultaschen von Sardinien sind es, oder wie?
Ja, am Ende des Tages wirklich. Ne? Also vielleicht zur Erklärung würde ich jetzt wieder eigentlich an Paula übergeben, aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen, die Collegiones.
Ja, stimmt. Also Collegiones sind eben gefüllte Teigtaschen, die sind mit Pecorino, Kartoffeln und Minze gefüllt und das wird sehr kunstvoll eben zusammen geflochten. Das ist dann eine wirklich kunstvoll gemachte Tasche, wird dann meistens eben mit einer Tomatensauce und Pecorino serviert und steht eben auch wirklich für Sardinien. Dann gibt es eben auch noch Seadas, also gefüllte Teigtaschen mit Käse, fällt mir gerade auch noch ein. Aber eben vor allem Käse ist mit dabei.
Okay. Und die werden dort alle lokal produziert und dein Onkel holt die sozusagen danach, importiert sie nach Deutschland. Jetzt überlege ich mir so, sind es nicht dann, ich habe vorhin auch ein Bild gesehen, da waren die Gebinde relativ groß, also wo ich mir dachte schon, naja gut, das ist jetzt so ein Sack mit irgendwas drin. Aber es war wahrscheinlich nur das eine Bild. Also es ist schon so, dass er das nicht mehr umverpacken muss, um es an Endverbraucher zu verschicken.
Gut, also grundsätzlich sein Business ist halt aufgebaut auf B2B. Ne? Also ja, normalerweise ja bei ihm kommen da zweimal die Woche kommen da riesige LKWs angefahren und liefern palettenweise die feinsten Sachen. Und vieles ist tatsächlich aus seinem Sortiment, also da gibt es irgendwie 25 Kilogramm Mehlsäcke oder so eine Geschichte, das ist schwierig, das jetzt zu verschicken.
Ja.
gleichzeitig gerade diese tatsächlich zum Beispiel die Colagiones, die frische Pasta, da haben wir tatsächlich auch Packungen, die sind teilweise dann auch so 1 Kilogramm. Ne? Also das ist trotzdem dann mal, würde ich eher ein Familienessen mit planen. Gleichzeitig sind da eben auch die Fregola zum Beispiel, ist auch typisch sardische kleine Pasta, sind so kleine Kügelchen, die handgemacht werden mit so einer Art Sieb eigentlich. Und viele unserer Pastasorten, genauso wie auch der Käse, die sind entweder schon tatsächlich trotzdem auch schon so verpackt, dass es auch für einen Einzelgebrauch möglich ist, weil auch dort auf Sardinien teilweise wiederum diese Firmen das dann auch an lokale Supermärkte vertreiben und dementsprechend sowieso diese Größen schon auf Lager haben. Teilweise wird das dann extra auch für uns gefertigt. Vieles packen wir aber selber dann auch teilweise nochmal in die Größe, in die der Kunde das dann braucht. Ne? Also wir kriegen dann vielleicht einen riesigen Käseleib, der hat dann irgendwie 2,5-3 Kilogramm. Und wenn man jetzt bei uns halt nur 0,6 bestellt, ne, dann sorgen wir dafür, dass das natürlich ordentlich verpackt und verschweißt wird dann in der Größe, je nach Bestellung. Aha.
Also individuell ist das dann sozusagen. Also, aber ich kann auch mir einen 2,5-3 Kilo Käse bestellen.
So, ich auch. Okay. Du kannst ja auch einen riesen Käseleib, wie beim Italiener, wo man es manchmal kennt, wo die vielleicht, hast du schon mal gesehen, wo die Nudeln drin flambieren. Ja, 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 das hatten wir tatsächlich letztes Jahr zu Weihnachten. Hat uns jemand angerufen und gefragt, ob wir tatsächlich ihm so einen riesen Pecorino und auch Parmesanleib zuschicken können. Und dann sollten wir oben wirklich die Deckel abschneiden, sodass er dann für seine Eltern zu Hause das flambieren kann. Wollte ich überraschen. Ne? Also das, wir erfüllen dann auch so Sonderwünsche. Das hat funktioniert, er war super happy. Ja, wir machen halt wirklich vieles dann auch mit den Größen. Also es gibt im Shop natürlich Standardgrößen, die zu kaufen sind, aber wir bereiten das dann je nach Bestellung natürlich immer individuell vor. Und wenn jetzt, das ist jeden Morgen, ist das quasi ein neues Spiel. Wir gucken rein, wie viel Käse in welchen Größen und so wurde bestellt oder Guanciale, wie viel Gramm. Und dann wird das live alles verpackt und geschnitten. Ne?
Und das sind sozusagen alles lokale Produzenten. Und wenn ihr jetzt dort Urlaub macht, dann schaut ihr da mal vorbei und ja, macht eine Probe aufs Exempel vor Ort sozusagen.
Ja, genau. Also wir waren jetzt schon ein paar Mal vor Ort und konnten dann eben mit den Produzenten gemeinsam in die Produktion schauen, ein bisschen Content drehen. Ja, einfach das Kennenlernen, das Familienunternehmen kennenlernen. Da ist jetzt auch zum Teil Familie eben dabei. Das heißt, wir haben im letzten Jahr auch einen Großcousin besucht, mit ihm gemeinsam Oliven geerntet und haben jetzt eben dieses Olivenöl in der Flasche bei uns im Shop. Und genau, mein Onkel fährt auch regelmäßig hin, um eben da nochmal neue Produzenten kennenzulernen. Jetzt haben wir zum Beispiel einen neuen Reisproduzenten, eine Ferrari, ist wohl der Ferrari unter den Reissorten. Genau, also da kommt
das auch immer wieder was. Darf man in Italien ein zweites Ferrari haben, weil es was anderes ist wie das Auto oder wie?
Darfst du nur Ferrari fahren oder nur Ferrari essen, so ist das.
Ja, genau. Also wir möchten natürlich auch die Verbindungen zu den Produzenten sehr nahe halten. Besonders mein Onkel telefoniert fast täglich eigentlich mit vielen Produzenten und auch wir sind immer wieder dabei und uns ist es wichtig, regelmäßig hinzufahren und da einfach auch eine persönliche Beziehung zu diesen Familienbetrieben zu haben. Und das ist eben auch das Schöne, wir können wirklich dann die Gründer oder die Oberhäupter dieses Familienunternehmens kennenlernen, die Hand schütteln, nochmal wirklich aus erster Hand auch dort dann diese Passion auch für das, was sie produzieren, kennenlernen. Das ist was ganz Besonderes.
Vieles ist ja auch schon tatsächlich die nächste Generation, die das langsam übernimmt. Die sind dann alle jetzt dementsprechend auch irgendwo in unserem Alter. Also ich bin jetzt 30 und da hat man dann natürlich auch ein ganz, ganz cooles Bonding und die freuen sich dann auch tatsächlich zu sehen, dass wir Interesse daran haben, dass wir ihre Produkte aus Sardinien heraus verkaufen möchten und teilen dann regelmäßig auch mal irgendwie Feedback mit denen, nicht nur mit den Leuten in unserem Lager, sondern eben auch mit den Produzenten und die sind total happy, dass ihre Produkte halt auch in Deutschland zum Beispiel so gewertschätzt werden. Ne? Also wirklich ein schöner Austausch.
Was ich noch gesehen habe, ihr habt auch ein familieneigenes Olivenöl namens Osu, ist das richtig ausgesprochen?
Ja.
Ja. Wie ist da die Geschichte dazu? Also das ist dann wirklich das, was die Familie dort selber produziert oder?
Genau, also das ist der Großcousin, wo wir auch im letzten Jahr eben vor Ort waren, wo wir die Oliven mitgepflückt haben, eben auch kennenlernen durften. Ah, okay, so funktioniert das eigentlich mit so einer Rüttelklammer. Eigentlich werden die Oliven so schonend vom Baum gerüttelt, dann aufgefangen in Netzen. Dann haben wir das dann wirklich per Hand die Oliven von dem Grünzeug getrennt, dann in Kübeln zusammengefasst und dann in die Produktion geschickt und da eben auch immer wieder Updates bekommen, wie das gerade mit dem Abfüllen läuft. Man muss dann auch das Öl so ein bisschen sich setzen lassen, bis man das abfüllen kann. Da haben wir dann ganz gespannt gewartet, wann es denn losgehen kann. Dann gab es irgendwie Probleme mit der Etikettiermaschine. Also wir sind da eben auch dann sehr nah dran gewesen. Und das ist echt was Schönes, wenn wir die Oliven in der Hand hatten und dann eben dieses Olivenöl nutzen können zu Hause.
Ich habe gesehen, es gibt so eine Art Olivenölführer und da war das auch abgebildet. Wie hieß er? Gambero Rosso.
Das ist so genau, eine, dann,
das ist so wie der, wie heißt das für die Weine? Parkerpunkte sozusagen. Das gibt es dann auch für Olivenöl.
Oder richtig, wie? Ja. Es gibt, okay. es gibt mehrere Preise tatsächlich, den Goldenen Löwen und was weiß ich und alles, wo man sich bewerben kann. Aber eben dieser Führer, das ist tatsächlich so ein bisschen für die Hersteller auch so ein bisschen wie so ein Ritterschlag, dass man wahrgenommen wurde, dass man empfohlen wird irgendwie auch, ja, den Einheimischen, aber auch den Touristen, dass das ein gutes Olivenöl ist. Und ja, ich glaube, was da den Onkel, das ist ja wirklich, ich glaube, der zwei größere, mittelgroße, für ihn groß, in Wahrheit wahrscheinlich so mittelgroß, Olivenhaine, wo wir wirklich jedes Jahr alles per Hand machen, und er macht das wirklich alles komplett naturbelassen, und das ist natürlich wie ein Ritterschlag dann für ihn gewesen, da mal vorgestellt zu werden und erwähnt zu werden überhaupt.
Ja, ja, Olivenöl, da scheiden sich die Geister, ne? Das gibt, ist auch für mich wieder überraschend immer, in den Tests schneiden manchmal die günstigen recht gut ab, manche teure sind da nicht so gut, aber das ist so, viel ist, glaube ich, auch Geschmackssache. Wie ist es generell so mit den Preisen der Waren? Ist ja jetzt kein Supermarktniveau, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ist es das, was es zusätzlich schwer macht, oder ist es normal für die Sardinien-Fans, weil es jetzt vor Ort auch nicht billiger wäre, wenn man es dort kauft?
Also einmal zum Thema Olivenöl, wo ich auch sagen, was ich super spannend fand, dass da gibt es ja wirklich wie so eine Art Mafia auch. Das ist, was ich gerne wusste, ich vorher gar nicht, aber nachdem man sich dann so beschäftigt hat, da wird ja super viel gepanscht. Also es ist tatsächlich mehr Olivenöl wohl auf dem Markt zugänglich, als eigentlich produziert wird, weil da super viel auch irgendwie gemischt wird, dann mit Sonnenblumenöl und anderen Krimskrams. Und dementsprechend wirklich gutes, reines, kaltgepresstes Olivenöl ist tatsächlich eigentlich schon eine Delikatesse. Und das führt halt auch zu den Preisen. Und es ist durchaus eine Herausforderung natürlich. Die ganze Arbeit, die da drin steckt, die Familien, die natürlich was verdienen, dann das Ganze hierher zu bringen und dann noch zum fairen Preis, nach Logistik vor allem, die dann noch ordentlich zugreifen, das Ganze dann zum Kunden zu bringen, ist natürlich preislich tatsächlich eine Herausforderung. Wir bewegen uns mit unseren Preisen, versuchen eigentlich immer einen guten Mittelwert auf dem Markt zu haben, entweder mit dem gleichen, meistens aber mit einem gleichwertigen Produkt, weil wir da tatsächlich das Glück haben, dass die meisten Produkte, die wir anbieten, jetzt nicht zuhauf noch überall anders zu finden sind. Es sei denn, die sind jetzt wirklich auf Sardinien total bekannte Renner, dass dann hier auch noch andere Shops die einfach importieren können. Bei vielen haben wir so derzeit noch ein kleines Monopol, aber versuchen uns halt da wirklich eigentlich im oberen Mittelfeld immer zu bewegen, was durchaus eine Herausforderung dann auch in Themen Marge und dann gleichzeitig noch einen fairen Preis irgendwie auch zu machen, ne?
Ich hatte ja hier mal die Sepp-Manufaktur auch zu Gast. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Ja. Der hat es so gelöst, dass er selber den Sepp erfunden hat und überall seine Marke auf die lokal produzierten Produkte klebt hat, und somit war er schon nicht mehr vergleichbar, was so Preise betrifft. Und aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, gibt es die bei uns sowieso so selten, weil die Produzenten so klein sind, und da kann ich sowieso nicht vergleichen.
Ja, also wir haben tatsächlich aufgrund deiner Folge das mal überlegt zu machen.
Okay.
Aufgrund der Folge mit dem Sepp. Das waren ganz unsere Anfänge, wo wir das war, glaube ich, der erste Podcast, auf den wir von dir gehört haben, seitdem sind wir Riesenfans. Und ja, also es ist noch zwiegespalten. Also es ist immer wieder eine Überlegung. Gleichzeitig aktuell eben ist es so, dass wir viele der Produkte eben du entweder nur bei uns oder tatsächlich bei uns sogar fast noch am günstigsten bekommst.
Okay.
Und gleichzeitig erleben wir dann halt auch oft, dass unsere Kunden sagen, ja, ich suche halt auch tatsächlich genau nach dieser Salsiccia von diesem Hersteller, weil ich bei meinem Urlaub mich so verliebt habe in die Wurst von Susa Tizzo oder Susi Boni, und dann suchen die ja natürlich genau die Begriffe. Und das gibt teilweise dann auch wieder wertvollen Traffic und bringt die Leute überhaupt erst dazu, das zu kaufen. Also es ist irgendwie zwiegespalten. Auf der einen Seite wäre es total toll, unseren eigenen Guanciale zu produzieren. Auf der anderen Seite ist es für die Kunden auch wertvoll, genau den Guanciale, die sie auf Sardinien gefunden haben, dann bei uns zu kaufen. Ne?
Verstehe. Ja, also das ist ja dann auch was du SEO-technisch wieder gut abdecken kannst.
Richtig,
wenn du dann der Einzige bist, der dafür rankt oder so, weil es eben wieder so speziell ist, die Nische, dass es wieder gut funktioniert. Okay. Genau. Ich habe gesehen, das ist ja auch noch so meine Standardfrage immer bei so E-Commerce-Essensthemen. Es gibt bei euch eine Menge Rezept- und Paketsets, habe ich gesehen. Also nicht nur zwei oder drei, sondern ich glaube, ich über 10 oder so, mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Sind da auch Rezepte dabei, dann wirklich zum Nachkochen? Heißt deswegen Rezept und Paketset? Also ist es ein komplettes Gericht, das ich dann kochen kann?
Ja, also man muss dann schon so ein paar frische, wenige Zutaten hinzufügen, wie zum Beispiel bei dem Carbonara-Paket eben noch Salz, Pfeffer und Eier. Aber das war's dann. Dann hat man eben dieses komplette Gericht. Oder beim Maloreduz à la Campidanese fehlt dann eben noch eine Zwiebel und ein bisschen Öl. Aber sonst wäre dann alles da für dieses Gericht. Das haben wir schon extra so gestaltet, damit man sich ein volles, vollwertiges Gericht machen kann. Und das Rezept haben wir dann in unserem Blog drin und das verlinken wir dann immer per E-Mail, wenn der Kunde das dann bestellt. Das heißt, wir sparen dann auch ein bisschen Papier und so weiter. Aber wir haben tatsächlich auch überlegt, ob wir das mal digitalisieren, also wirklich ein Video dazu aufnehmen und das dann mitschicken an den Kunden, um das noch ein bisschen persönlicher zu machen. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung für die Zukunft. Tatsächlich ist das aber so, dass das jetzt gar nicht so der Renner ist, wie wir anfangs dachten. Also am Anfang gingen die Pakete noch ganz gut, aber mittlerweile sind es jetzt nicht so die Top-Produkte, die verkauft werden. Deswegen ist der Fokus jetzt auch noch nicht so stark auf diese Pakete.
Ich gehe jetzt von mir aus, ne? Wenn ich jetzt so, also wenn ich einen Gast habe, ich schaue es mir vorher an oder ich bestelle mir was zum Probieren oder ich schlage es hier in der Familie vor und dann gucken wir uns an, bestellen wir meistens halt ein Probierpaket oder so, weil ich erstmal, jetzt habt ihr über 100 Artikel, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich bestellen soll und dafür finde ich sowas ganz, ganz interessant und cool, um eine Marke kennenzulernen oder, ne, und dann hast du auch noch ein ganz Gericht dabei. Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Von daher überrascht es mich ein bisschen, dass du sagst, das nicht so gut funktioniert, aber das googelt wahrscheinlich wieder keiner, wenn jetzt, wie du sagst, die eine Wurst oder ja, den Käse, den google ich, dann komme ich bei euch raus und bestelle ich halt da 5 Päckchen davon, ist wahrscheinlich einfacher wie so ein Rezept-Set. Das ist ja auch ein ordentlicher Aufwand, dann zu verkaufen.
Der Umschwung, also am Anfang, wie gesagt, lief's okayisch. Es war irgendwie, haben die Leute immer lieber selber gestöbert und dann sich lieber selbst ihre sozusagen Pakete und Gerichte zusammengestellt mit Pasta und Soßen etc. Wir kamen aber an einen Punkt tatsächlich, wo es dann wirklich eigentlich gar nicht mehr lief und das war, als wir die Mengenverhältnisse ändern mussten und das ist eigentlich dem zu verschulden, dass wir eben aus einem Großhandel eigentlich entstanden sind. Und der Großhandel normalerweise, der schneidet jetzt die Produkte nicht irgendwie zurecht oder packt die nicht irgendwie einzeln, sondern der liefert halt einen gesamten Laib Käse ab. Und dementsprechend ist es schon ein ziemlicher Mehraufwand dann jedes Mal, das für 10, 20 Bestellungen pro Tag irgendwie dann einzeln irgendwie zu verpacken. Und da kamen wir an den Punkt am Anfang, vor allem als wir noch wirklich sehr, sehr klein waren, dass wir das dann tatsächlich unser Lager gesagt hat, ey Leute, die Mengen sind einfach irgendwie zu winzig. Das lohnt sich nicht für uns, wenn wir da irgendwie 300 Gramm Käse packen müssen. Deswegen gibt es bei uns jetzt tatsächlich auch nur noch 600 Gramm. Ich glaube, 600 Gramm habe ich die Erfahrung gemacht, die gehen auch sehr, sehr schnell weg, wenn es gut schmeckt. Aber du hast halt rucki-zucki, hast du halt plötzlich irgendwie nicht mehr nur 2 Portionen, sondern hast halt 4 Portionen oder 5 oder 6 Portionen, weil wir tatsächlich teilweise einfach daran gebunden waren, an die Vorgaben, die unser Lager uns gegeben hat, was wir mindestens an Mengen verpacken dürfen, damit es sich irgendwie rentiert und lohnt. Das können wir vielleicht in Zukunft jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen ändern. Müssen wir mal schauen. Mittlerweile sind wir jetzt eben doch auch größer, sodass mal pro Tag dann wenigstens mal irgendwie auch mal 5 bis 10 Bestellungen irgendwie dann sind. Das lohnt sich dann schon wieder ein bisschen mehr. Wir machen tatsächlich dann auch schon vernünftigen irgendwie Umsatz für unser Lager. Und müssen wir mal schauen, ob wir das nochmal ändern können. Aber seitdem hat man gemerkt, als die Pakete dann größer wurden, dass das dann wirklich so ein bisschen eingeschlafen ist, leider das Thema.
Okay. Ich sehe gerade auch, das Vatertagspaket ist ausverkauft. Was für ein Paket soll ich jetzt bestellen, um es mal auszuprobieren? Wo kriege ich mal so eine breite Mischung aus verschiedenen Dingen?
Müsste ich mal schauen. Vielleicht mache ich ein Happy Bootstrapping-Paket.
Das wäre doch gut. Das wäre gut, ja. Von allem, was du jetzt erwähnt hast und ich die Namen nicht richtig aussprechen kann, weswegen ich es jetzt lasse,
was reinpacken. Packen wir ein Paket. Ja. Das kriegen deine Follower dann rabattiert.
Ich würde sagen, das ist das Menü Sardo, wenn das noch verfügbar ist.
Aber ja.
Wir sind dann auch immer so ein bisschen an Einzelprodukte gebunden. Und wenn dann da was ausverkauft ist, das ist jede Woche so ein bisschen anders, weil das Lager auch noch andere Dinge verkauft, dann ist vielleicht auch das Gesamtpaket mal ein paar Tage ausverkauft. Aber da haben wir eben Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise. Das empfehle ich immer als erstes. Ja,
und
aber
Olivenöl ist auch dabei, ja. Okay.
Richtig, genau. Okay. Richtig, also meine Vermutung ist da auch, also diese Pakete werden vor allem von Leuten gekauft, die wurden von Freunden gekauft, die dann bei uns bestellen wollten, um mal was auszuprobieren. Und die hatten dann vielleicht nicht so diese starke Verbindung zu Sardinien, aber wollten unbedingt was probieren. Leute, die eben dann online suchen, und das sind ja dann auch unsere größten Kanäle eben, SEO, SEA oder dann eben auch Sardinienliebhaber, die wir über Meta ansprechen, die wissen schon eher, was sie haben wollen. Und die nehmen dann eher spezifisch bestimmte Produkte, die sie lieben oder die sie aus ihrem Urlaub kennen. Und das ist dann so meine Vermutung, dass jetzt über diese Pull- beziehungsweise auch teilweise Push-Kanäle eher dann die Produkte besser gehen, die einzeln zu kaufen sind.
Also das ist auch eine gute Beobachtung, das ist gerade das Vatertagspaket, wo du das ansprichst, weil das ist eigentlich wirklich, da haben wir echt versucht, alles besser zu machen. Wir haben extra noch, es gibt was gratis dazu. Wir haben versucht, dass es wirklich auch, dass man den Mehrwert sieht, dass man sagt, okay, für den Preis kriege ich mehr, als ich vielleicht bezahle. Die Größen sind völlig in Ordnung, ne? 500 Gramm, 250 Gramm, 190 Gramm. Das geht alles aber auch da. Das ist jetzt nicht durch die Decke gegangen, ne, dieses Paket.
Okay.
Wir haben gleichzeitig aber eben auch 7% damals, weil in dem Paket spart man rund eigentlich 7% auf alle Produkte. Wir haben damals auch 7% auf alles, was mit Fleisch zu tun hat, gegeben. Guanciale, Ceviche etc. Das ist gerannt ohne Ende. Da haben Leute, und Leute haben auch hinten raus teilweise bei uns angerufen und noch gefragt, kommt das noch rechtzeitig? Die Leute haben sich selber riesige Pakete zusammengestellt mit allem Möglichen. Aber anscheinend, also wir haben herausgefunden, die Leute stellen sich, wie du auch gerade gesagt hast, Paula, lieber Sachen selber zusammen, die sie suchen, die sie lieben. Diese Pakete, irgendwie mögen die das nicht. Ich glaube, was cool wäre, wäre, wenn wir eigentlich die Möglichkeit hätten, mal, dass wir so eine App installieren, dass man sich vielleicht selber einfach irgendwie ein Paket zusammenbasteln kann. Oder wir haben auch schon mal überlegt, vielleicht so eine Surprise-Box zu machen, dass du dir irgendwie das von uns was ausgewählte Sachen zugeschickt bekommst, aber irgendwie die Pakete, ich weiß nicht warum, aber Leute mögen das bei uns nicht.
Was ich noch gesehen habe, Versand von Kühlware macht ihr nur Montag und Dienstag. Ist es die Schwierigkeit, dass ihr nicht genau wisst, wie lange die Versandlaufzeiten sind und ihr wollt nicht, dass übers Wochenende in der Packstation hängt?
Ja, also da sprichst du eigentlich einen unserer größten Pains gerade an. Also der Versand ist bei uns gerade eine Schwierigkeit. Wir arbeiten eben mit der DHL zusammen, aber wir haben wirklich teilweise sehr große Probleme damit, verlässliche Abholung bei uns, obwohl wir eine Abholung bestellt haben, und zum anderen mit Lieferzeiten, die regulär oder regelmäßig sind. Und jetzt im Sommer ist es besonders wichtig, dass wir schnell liefern, dass die Pakete so kurz wie möglich unterwegs sind, weil wir eben Kühlware versenden. Und das heißt, da kommen eben dann so Kühlakkus, die gefroren sind, in eine Versandtasche mit den zu kühlenden Produkten, und das Ganze soll so schnell wie möglich beim Kunden sein. Und da ist die Gefahr zu groß, dass wenn wir das erst am Donnerstag oder Freitag schicken, dass das dann irgendwo in einem Paketzentrum liegt und dann alles einfach nur auftaut. Mhm. Genau, also manchmal versenden wir auch noch Mittwoch, je nachdem, wie schnell dann eben auch die Abholung kommt an dem Tag. Aber grundsätzlich eher montags und dienstags, jetzt vor allem im Sommer. Also, weil es ist ja teilweise sehr heiß gewesen, Juni zumindest.
Mhm. Ja, verstehe, das ist ein großes Problem. Da musst du Express machen und dann musst du es trotzdem noch abholen auch, ne? Also,
ja. Okay. Wir hatten auch ein Angebot uns jetzt geholt von DHL Express, aber tatsächlich, die sind das ist dann absurd teuer, das können wir uns einfach nicht leisten dann, und du kannst jetzt auch nicht endlos auf die Kunden umlegen, dann einfach, das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr für beide Seiten. Und die DHL als solche, wenn es funktioniert, dann ist das teilweise am nächsten oder übernächsten Tag da, ne? Also das ist tatsächlich, das geht ratzfatz, wenn es funktioniert. Es kommt dann natürlich dann die Fehler, die kommen dann immer mehr vor, als sie eigentlich sind, ne? Wenn jetzt irgendwie 100 Pakete rausgehen im Monat, dann passieren, glaube ich, 2 Fehler. Und jetzt hatten wir letzten Monat tatsächlich, ja, aber da hatten wir auch intern ein paar Fuck-ups, ehrlicherweise. Das war beidseitig, aber ja, jetzt haben wir gerade irgendwie mal eine Riesenwelle gehabt von Fehlern, wo die DHL echt viel Mist gebaut hat. Das ist echt ein Riesen-Pain. Und deswegen jetzt im Sommer, klar, machen wir nur noch Montag, Dienstag. Im Winter haben wir es tatsächlich jeden Tag gemacht. Dann war das völlig fein. Unsere Produkte sind ja auch sehr robust. Also die ist nicht so, dass nur weil ein Pecorino leicht irgendwie aufwärmt so ein bisschen, dass er sofort schlecht ist. Aber man hat natürlich einen Qualitätsanspruch und deswegen soll es natürlich in 1-2 Tagen einfach auch da sein. Und das ist meistens so, aber um sicherzustellen, lieber Montag geht's los anstatt Donnerstag.
Schließt ihr das dann technologisch aus oder ist es einfach so, dass im Lager die wissen, hey, das ist Frischware und das schicken wir dann halt erst die Woche drauf wieder raus? Okay.
Ja, weiteres tatsächlich. Also wir sind täglich im Kontakt mit unserem Lager und die wissen genau Bescheid. Alles, was gekühlt wird derzeit von Montag bis Mittwoch, je nachdem auch was es ist und alles andere täglich, genau.
Ja. Okay, was habt ihr sonst noch? Du hast Shopify angesprochen im Tech-Stack. Was sind da so noch die üblichen Verdächtigen mit Klaviyo für Newsletter? Oder gibt es noch irgendwelche Dinge, die man jetzt nicht so häufig hört?
Ich denke, wir sind sehr, sehr basic und eigentlich wahrscheinlich, was das Ganze angeht, dann noch sehr, sehr rudimentär aufgestellt, weil wir tatsächlich da noch eher so versuchen, vieles irgendwie möglich händisch zu machen und zu sparen. Das liegt einfach auch an der Marge, die jetzt einfach im Lebensmittelbereich eben nicht bei mehreren 100% ist oder vielleicht da, wo es im E-Commerce eigentlich richtig Spaß machen würde, sondern unsere Marge ist im Durchschnitt halt irgendwo so gerade bei 44-45%, die Produktmarge. Mhm. Und dann geht davon natürlich immer das ganze Marketing etc. ab. Deswegen haben wir jetzt bei den Tools, was nutzen wir da groß eigentlich? Wir haben jetzt neu wir haben eigentlich die Basic Shopify Tools, Bundles, womit wir dann irgendwie die Produkte zusammenpacken. Wir nutzen das normale, standardmäßige E-Mail-Tool, Shopify Mails. Okay. Was aktuell, wo wir dann selber die Flows bauen, das kannst du auch über die Marketing-Einstellung bei Shopify, kannst du dir dann wenn-dann-mäßig zusammenstellen, wenn der Kunde das macht, dann passiert das, wenn er über den Link kauft, dann sende die Mail. Da haben wir uns mal einen Tag hingesetzt und verschiedenste Flows gebaut, sodass wir da auch so eine erste Sequenz auch haben, die reagiert, je nachdem, wo der Kunde herkam, ob er sich irgendwie über unseren Gutschein angemeldet hat oder nicht, Newsletter etc. Ansonsten haben wir eine App, die heißt, nennt sich Planet, ist aber auch in Verbindung mit Shopify. Die bringt uns nichts im Upselling. Das ist einfach nur, dass wir spenden tatsächlich von jedem unserem Verkauf. Von jedem Betrag spenden wir einen gewissen Betrag an Wohltätige oder was heißt Wohltätige an Klimaprojekte eigentlich. Das ist meist Wiederaufforstungsprojekte. Aber es geht auch viel in die Forschung, wo dann, das beschreiben wir auch auf unserer Website nochmal im Detail, ne, dass sie dann an verschiedenen Projekten forschen, um CO2 abzubauen. Das Tool nutzen wir, das geht halt also automatisch. Dann haben wir JudgeMe für Bewertungen, aber auch die Light-Version tatsächlich. Wir haben ein Affiliate-Programm, weil wir mal gesagt haben, wir versuchen ein bisschen was mit Newslettern, mit Bix & Grow Affiliate. Das ist aber auch so stiefmütterlich, das hat sich für uns leider noch nie gelohnt so richtig. Was ganz cool ist eigentlich, ist Discounty, das kann ich echt empfehlen, weil ich habe vorher immer, wenn wir Discounts geben wollen, habe ich in jedes Produkt reingeklickt und habe dann einzeln das rabattiert. Discounty ist auch von Shopify, kann man halt dann alle Produkte, die man möchte, auf einmal rabattieren für einen gewissen Zeitraum. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sind da wirklich sehr, sehr einfach aufgestellt.
Ich glaube, wir haben noch so ein Upsell-Tool, das dann immer im Warenkorb nochmal was anbietet, ne?
Und, stimmt, wir haben Deal Easy und Sell Easy. Wo ich aber auch noch jetzt gerade nachvollziehen möchte, ob die wirklich so viel bringen, wie sie kosten. Und Upcharge haben wir noch, ein Tool, was uns dann hilft, hinten raus, je nachdem, welches Produkt gekauft wird, dann den Kühlversand auch abzurechnen.
Okay.
Was wolltest du noch sagen, Paula?
Und wir haben ja jetzt auch neuerdings diese monatlichen Abos eingeführt. Also wir haben gesehen, dass es einige Kunden gibt, die immer wieder das Gleiche bestellen in regelmäßigen Abständen.
Ah, okay. Kann ich ein Abo machen?
Genau.
Ein Käse-Abo.
Richtig, genau. Richtig. Und das kommt dann alle
ein, zwei
Monate. Ja.
Okay.
Das habe ich nicht gesehen. Auch Shopify Subscriptions, auch wieder Shopify-Base. Okay. Ja, also versuchen da recht light noch unterwegs zu sein.
Wo kommen die Kunden her, marketingtechnisch? Was ist so euer Hauptmarketingkanal aktuell und was bespielt ihr alles noch?
Also das ist tatsächlich Google Ads. Das ist eigentlich so unser Hauptmarketingkanal. Ich bin ja hauptberuflich eben im Performance-Marketing tätig. Das heißt, das war eigentlich so eine der ersten dann Amtshandlungen, dass wir dann auch eben Kampagnen dafür aufsetzen. Und da fahren wir ganz gut mit einer Performance-Max-Kampagne, die vor allem im Shopping-Bereich dann ausspielt. Also eben Produktanzeigen, die oben dann in den Suchergebnissen gezeigt werden. Und dann als zweites kommt dann gleich auch SEO, also SEO. Da kommen dann viele über Rezepte oder ja doch irgendwelche Produktinfoseiten. Und dann haben wir eben auch noch profilweise Meta dabei. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Da gibt es dann immer wieder so Wochen, wo es gut funktioniert und dann weniger gut. Da arbeiten wir gerade noch dran, da besseren Content zu bekommen. Da haben wir jetzt auch ja so eine Art Kooperation eben mit Bekannten sind wir da eingegangen. Die haben eine Content-Agentur, die erstellen eben Videocontent für Firmen. Und die machen, die werden das bald für uns machen. Das heißt, wir haben dann einen Drehtag mit denen, wo wir dann 10 Videos erstellen, die dann eben auch für Ads eingesetzt werden können. Und im Gegenzug hat Patrick die dann im Sales gecoacht. Also das macht Patrick ja hauptberuflich eben Sales. Das heißt, wir haben eben gesagt, okay, wir haben jetzt nicht das Geld eben zu investieren in UGC oder ähnliches oder irgendwelche Firmen, die sowas machen. Deswegen versuchen wir das eben mit einem Tauschgeschäft zu machen. Da steht aber eben noch dieser Drehtag aus. Und da erhoffen wir uns eben auch nochmal was Besseres an Content, weil, ja, ich muss sagen, das ist, also ich würde mal sagen, das machen wir nicht schlecht, aber auch nicht super top und professionell. Deswegen erhoffen wir uns da einen kleinen Push und eben aber auch die Möglichkeit, was zu lernen dann durch diese Zusammenarbeit mit der befreundeten Agentur. Und genau, das sind jetzt erstmal so die Hauptkanäle. E-Mail-Marketing kommt auch immer wieder was rein. Also da versuchen wir eben auch sehr engmaschig eben mit den Kunden in Kontakt zu sein. Das heißt, wir hatten zum Beispiel vor ein paar Tagen ein Problem mit der Bestellung von Weinen und Likör. Das hatten wir neu im Shop und wir haben uns gedacht, irgendwie läuft das gar nicht so gut. Wir hatten uns davon total viel erhofft und dann haben wir gemerkt, oh, da funktioniert was in der Bestellung nicht. Das hatten uns dann auch ein paar nette Kunden dann geschrieben, genau in dem Moment, wo wir es auch bemerkt haben. Und genau, also über die E-Mails haben wir dann kommuniziert, hey, das Problem war eben da, viele haben es bestimmt bemerkt, hier, jetzt funktioniert's, jetzt könnt ihr wieder Wein bestellen. Genau.
Okay. Und du hast ja Affiliate angesprochen, gibt's so Influencer für das Thema oder ist das absolut gar kein Thema?
Ja, also wir hatten mit so Mikroinfluencern ein paar Kooperationen. Also wir sind dann über Instagram da so ein bisschen in die Community Italien-Liebhaber, Italien-Foodies eingestiegen und haben uns dann gegenseitig supportet mit anderen Profilen, mit anderen Creatern und sind dann eben mit zwei so Pizzaiolos, ja, Kooperationen im Sinne eines Gewinnspiels eingegangen. Und die hatten dann auch ein eigenes Pizzapaket mit uns eben erstellt. Das heißt, man kann eben auch ihre liebsten Pizzazutaten bei uns eigentlich im Shop kaufen. Und genau, die Gewinnspiele liefen von den Followern her nicht schlecht, aber da ist eigentlich so umsatztechnisch nicht so viel bei rausgekommen. Dann hatten wir eben noch mit einer Pasta-Influencerin eine Kooperation und da ähnliches. Und dann hatten, aber das sind eben auch alles eher Mikroinfluencer. Wir sind da eher so Tauschgeschäfte eingegangen, also Produkte gegen eben Reichweite und Posts. Und wir haben da noch einen befreundeten, eben auch Foodie-Influencer-Freund, der ist ein bisschen größer. Ich glaube, der hat so 70.000 Follower ungefähr, der eben in dieser Foodie-Szene auch unterwegs ist. Und der hat dann auch für uns tollen Content erstellt, das gepostet und das auch leider nichts bei rumgekommen. Also das war bei uns bisher nie etwas Erfolgreiches im Sinne von Umsatz. Klar hat es uns eben Reichweite verschafft, aber genau, also da waren wir vielleicht auch zu sehr auf der Sparflamme unterwegs und müssten dann nochmal mehr Geld in die Hand nehmen. Aber genau dadurch, dass es jetzt gar nicht gefruchtet ist, haben wir das jetzt erstmal sein lassen.
Ja, ist, glaube ich, nicht so einfach auf jeden Fall in der Nische da. Oder generell aktuell, jeden, wo ich frage, ist, glaube ich, so Influencer-Marketing aktuell ja eine ordentliche Challenge. Wie funktioniert der Newsletter?
Eigentlich jedes Mal, wenn wir eine Mail rausschicken, dann kommt, würde ich mal sagen, zu 70-80% kommt dann auch eigentlich wieder der Umsatz zurück. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal hinzusetzen. Mittlerweile hat man das ja auch irgendwo ein bisschen raus, was funktioniert und wie es funktioniert. Und dann in unserer Größe, aber trotzdem, wir haben jetzt aktuell, sind jetzt auch nicht ultra viele Abonnenten, die wir da jetzt haben. Wir haben jetzt 164 Kunden, 1000 E-Mail-Adressen und ja, also das heißt, ich schicke eine Mail und dann mache ich je nachdem zwischen 50 und 300, 400 Euro Umsatz. So Pi mal Daumen, manchmal mehr, manchmal weniger. Also es lohnt sich irgendwo schon, das regelmäßig mal zu machen. Und wir merken auch, dass die Kunden das auch, vor allem wenn man jetzt Mehrwert bringt, wie zum Beispiel eine neue Story über einen Produzenten oder einfach neue Rezepte, die wir gepostet haben oder jetzt auch die neuen Produkte mit dem Wein, den wir jetzt gelauncht haben. Die Leute freuen sich auch darüber, die öffnen das auch zu einer großen Prozentrate. Ja, aber auch da noch, glaube ich, viel zu klein, als dass das jetzt wirklich so der größte Revenue-Stream wäre. Viele sagen ja auch so, boah, Mails ist bei mir irgendwie so das Ding. Und klar, das ist das Ding, was natürlich relativ einfach profitabel guten Umsatz bringt. Aber da müssen wir auch noch viel, viel größer werden, würde ich behaupten.
Ich glaube, da ist es cool. Ich habe noch nicht abonniert, aber so ein bisschen dieses Storytelling außenrum um die Produkte und um die Produzenten. Das glaube ich so, also andersrum gesagt, was mich immer nervt, ist, wenn so ein E-Commerce-Newsletter einfach nur die Produkte hat und fertig. Ne? Und dann,
ja.
Und dann sind es nicht mal welche. Ich habe zum Beispiel, ich bin Mountainbiker und habe da einen Newsletter und der Shop verkauft auch Dinge für Enduros, also Motorräder. Mhm. Und das kriege ich halt jetzt auch. Also brauche ich halt nicht und das könnten die eigentlich wissen, dass ich das nicht gekauft habe. Ne? Aber es ist halt natürlich bei dem ein ganz krasser Unterschied. Also bei euch wäre ich ja schon daran interessiert, auch mal andere Sachen außerhalb meiner Bubble kennenzulernen. Jetzt vom Mountainbike aufs Motorrad, das glaube ich jetzt, machen zwar auch viele beides zu machen, aber das fand ich dann schon ein bisschen strange einfach.
Okay. Ja, wir merken tatsächlich, genau wie du sagst, je mehr Storytelling wir machen, je persönlicher wir sind, desto besser. Wir versuchen auch den Newsletter so ein bisschen so zu gestalten, dass es am Anfang möglichst irgendwie aussieht, als hätte man so eine Art Brief geschrieben. Es ist ganz persönlich, immer in der Du-Form. Okay. Und machen dann eigentlich eher so ein bisschen auf Neuigkeiten, die uns auch bewegen, irgendwie aufmerksam, wie zum auch jetzt mit dem Wein, haben wir nicht einfach nur gesagt, hey, hier ist Wein, kauf ein, sondern eben, dass wir das schon lange vorhatten zu machen, was uns im Herzen angelegen war, wo der Wein herkommt. Und tatsächlich, wir schreiben dann teilweise auch die Kunden uns darauf wieder zurück. Ich glaube, wir haben auch unsere Zielgruppe ist auch im Durchschnitt oder unsere Customer Base ist eigentlich im Durchschnitt so 56 Jahre. Und ich glaube, wir haben auch viele, die auch drüber liegen. Und gerade so Ü60, die sind dann oft auch mal mit Mails mit uns im Austausch. Dann kriegen wir plötzlich zurück, oh, vielen Dank für die liebe Mail, das freut mich ja total, dass jetzt Wein online ist, vielen Dank für die Nachrichten. Also so ein bisschen, als hätten wir das nur an diese eine Person geschrieben, dann kommt das wieder zurück und wir nehmen das Gespräch natürlich auch auf. Ne? Dann fragen sie uns was zu den Produkten, wir sind dann auch sehr, sehr persönlich im Kontakt, ob per Mail oder telefonisch, also da nehmen wir uns sehr, sehr viel Zeit auch tatsächlich immer jeden zu beraten und also das funktioniert schon gut, man merkt schon, dass die Community als solches in unserem Shop, die Kundenbase, die ist sehr, sehr herzlich, sehr, sehr lieb. Was uns dann, glaube ich, noch fehlt, ist einfach die Reichweite und halt auch irgendwie Community auf Social Media und solche Geschichten. Ne?
Ja, da habe ich gesehen, da habt ihr noch ein bisschen Luft. Ihr konzentriert euch hauptsächlich auf Instagram, glaube ich, und macht auch Facebook, habe ich gesehen. Das ist auch klar, bei der, du hast die ältere Zielgruppe angesprochen, aber so TikTok ist noch gar kein Thema, weil die jungen Leute nicht nach Sardinien Urlaub fahren.
Ja, also anhand der Kampagnen, die wir eben aktuell geschaltet haben auf Google Ads und in Meta, die zeigen uns eben, dass die Zielgruppe eher die älteren Leute sind, also ab eben, wie Patrick sagte, 45, 50 plus. Die sind eben auch kaufkräftiger, also wir sind eben auch im Feinkostbereich unterwegs. Das heißt, wir haben jetzt nicht die günstige Pasta aus dem Supermarkt, sondern eben handgemachte Pasta und meistens legen eher ältere Leute Wert auf sowas und haben eben auch das nötige Kleingeld dafür. Gleichzeitig ist das etwas, was wir uns dann auch so ein bisschen erhoffen, wenn wir diesen Content mit der Agentur zusammen produzieren. Das ist eben eher so eine Gen Z-Agentur. Die produziert eben Videos vor allem für TikTok. Das heißt, da hoffen wir eben, uns auch nochmal ein paar Tipps einzuholen. Wir hatten ein bisschen was auf TikTok genutzt an Content, was wir eher auf Social Media, also auf Instagram und Facebook gepostet hatten. Aber es ist jetzt bisher noch nicht so gut gegangen. Wir haben gesagt, okay, wir konzentrieren uns erstmal auf die beiden Kanäle Instagram und Facebook. Auf Facebook haben wir jetzt auch eben angefangen, wir haben eine Gruppe gegründet, sardische Rezepte, weil eben auch Gruppen sehr gut funktionieren eben in der älteren Zielgruppe und auf Facebook und merken wir eben auch viel Engagement. Genau, es gibt auch schon viele Sardinien-Gruppen, da ist es dann schwierig noch reinzukommen, aber grundsätzlich ist das auch etwas, was unsere Zielgruppe mag. Das heißt, da legen wir jetzt auch nochmal mehr Fokus drauf.
Interessant, okay. Facebook-Gruppen, okay. Das hatte ich jetzt noch nicht auf meiner Bingo-Karte, aber macht natürlich total Sinn bei dem, was du beschreibst.
Ja, also Facebook ist ja mittlerweile auch ja so ein Tool, was für Fragen und Antworten genutzt wird. Also wirklich dann, weiß ich nicht, da gibt es dann die Mama-Gruppen, wo dann die Mamas fragen, hey, mein Kind macht das, ist das eben normal? Oder hey, vor allem in den Sardinien-Gruppen, plane meinen Urlaub 2 Wochen eben in Nord-Sardinien, was kann ich da sehen, was kann ich da machen? Und da passiert eben ganz, ganz viel Engagement. Die Leute teilen sogar ihre Urlaubsfotos und ihr Lieblingsessen von da. Und da versuchen wir uns natürlich immer wieder mit einzuhaken. Aber das Beste ist eben, wenn man seine eigene Gruppe kreiert und da nochmal wirklich dann Mehrwert bietet auf einer ja, Community-Basis quasi.
Verstehe. Okay, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Also ja, ich stelle es mir wirklich auch nicht so einfach vor und ich glaube, dieser persönliche, oder das habe ich jetzt schon häufiger hier gehört auch, dass die persönliche Verbindung oder auch dieses Teilen von Geschichten, guten wie in schlechten Zeiten, dass es ganz gut funktioniert auf jeden Fall. Von daher, ich abonniere es mal und dann bin ich gespannt auf eure Insights auf jeden Fall. Und vielleicht gehen wir auch mal wieder nach Sardinien in Urlaub, fand ich damals auch sehr schön. Ja, wie Firmensetup würde ich noch kurz ein bisschen drüber reden, bevor wir dann zum Bootstrapping kommen. Ihr habt in Österreich gegründet, das ist eine OG. Was genau ist das?
Eine offene Gesellschaft.
Okay, das also kannte ich jetzt bisher noch nicht. Okay.
Ja, DBR gibt's hier nicht, OHG auch nicht. Das ist irgendwie, das ist eine Personengesellschaft immer noch, aber ist trotzdem, also die Firma darf sich einen Namen geben. Sie heißt offiziell Saporisadi OG, nicht, ne, das ist in Deutschland das ist auch so, wenn eine Personengesellschaft hast, dann wäre das jetzt
Patrick und Paula GbR enthalten
oder so. Ja. Und das ist jetzt halt dieser Saporisadi OG, aber halt immer noch super einfach zu gründen gewesen und eine Personengesellschaft, ja.
Verstehe, okay. Und das Ganze habt ihr ist in Wien, da ist die Firmierung, ihr seid ansonsten zu zweit, das habe ich richtig verstanden. Und
genau.
Habt eben dann das verlängerte Logistikcenter mit Einkauf auch sozusagen und Import integriert.
Richtig, ja.
Ihr bootstrappt das jetzt neben eurem Vollzeitjob. Du hast jetzt gesagt, du hast das auch eine Weile Fulltime gemacht, jetzt bist du wieder rüber geswitcht. Wie kriegt er das hin? Also wie organisiert er da zeitlich und vor allem, wie kriegt er das als Paar hin? Das ist ja, manche brauchen ja da, naja, die möchten nicht auch noch beruflich was zusammen machen, sage ich mal, sondern da möchte man ein bisschen was für sich tun. Also Frage Nummer 1, wie macht er das gerade, wenn ihr jetzt Vollzeit arbeitet? Habt ihr dann abends am Wochenende Zeit für Saporisadi? Wie teilt ihr euch das auf, dann auch die Themen und ganz viele Fragen? Und wie geht deine Beziehung mit um, natürlich?
Tja, es gibt Herausforderungen. Na, also aktuell, also jetzt am Anfang war es natürlich so, dass ich konnte eigentlich sofort und immer reagieren natürlich und von morgens bis abends. Und Paula hat schon immer das ganze Marketing gemacht. Also Paula ist der Grund, warum wir Geld verdienen eigentlich am Ende des Tages, wenn man so möchte. Weil ohne das Marketing, also mittlerweile SEO, alles funktioniert auch ganz gut. Ne? Aber klar, am Ende des Tages muss man wissen, wie man die Leute erreicht. Das war immer Paulas Part und mein Part war schon immer, den Online-Shop aufzubauen und das ganze logistische, unternehmerische irgendwie drumherum. Mittlerweile machen wir das aber eben wirklich so, dass wir eigentlich fast in Schichten arbeiten, wenn man so möchte, weil wir natürlich uns klar war, dass wenn wir jetzt beide Vollzeit arbeiten, man muss da einfach dann sich die Zeit gut einteilen und es muss klar sein, wann wer was macht und wer sich wann noch Zeit nehmen muss dafür, damit zum Beispiel auch Customer Support-Themen einfach nicht untergehen. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir uns das so eingeteilt haben in unseren Arbeitskalendern. Montagmorgens habe ich mit meinem Team mein Check-in, deswegen ist Paula dran. Montagabends kümmere ich mich um die Sachen, dann zum Beispiel eine Abholung bei der DHL bestellen, Customer Support machen, checken, ob die Ware noch vorhanden ist. Gab es irgendwelche Fuck-ups, die man klären muss und halt auch an neuen Themen arbeiten. Und so ist die ganze Woche durchstrukturiert, dass jeden Morgen, jeden Abend hat jemand sozusagen Dienst. Und am Sonntag haben wir uns jetzt festgelegt, dass wir jede Woche sonntags haben wir ein Meeting. Wir gehen vorher, sind wir dann beide gemeinsam sportlich aktiv. Und nach dem Sport haben wir gesagt, blocken wir uns eine Stunde, wo wir dann halt wirklich ein Meeting abhalten, wo wir darüber sprechen, was ist zu tun, was muss gemacht werden, was sind neue Ideen, die wir verwirklichen wollen, wer muss dafür wann was tun. Ja, also es ist wirklich so ein bisschen, wir sind dann noch mehr, glaube ich, professioneller geworden oder in diesen Business-Mode geswitcht, als es vorher der Fall war, weil ich halt vorher eigentlich immer das machen konnte und jetzt muss man sich halt echt professionell da einteilen. Und
Ja, und also es gibt natürlich auch immer wieder Schwierigkeiten, wenn man sich dann Dinge sagt, die man dann vielleicht auf der Beziehungsebene oder auf der persönlichen Ebene liest, aber die dann eigentlich auf der Kollegen- oder Gründerebene gemeint waren. Und das ist ja nicht immer einfach. Das kommt dann natürlich auch drauf an, wie man gerade drauf ist, wie so das Stresslevel allgemein ist. Und natürlich artet manchmal auch irgendein banales Thema zum Shop irgendwie in einem persönlichen Diskurs aus. Aber wir haben eben gelernt, dass wenn wir uns wirklich einteilen, okay, jetzt können wir drüber reden und jetzt nicht, klar, gibt es immer wieder Ad-Hoc-Themen, aber grundsätzlich, dass wir wirklich so ein Zeitfenster haben, wo die Themen angesprochen werden, dass das dann ein bisschen geregelter abläuft und wir einfach auch besser wissen, wer wann eben diese Zuständigkeit hat. Aber ja, also ich würde sagen, da kommt immer wieder noch was auf uns zu. Das ist eben so, wenn man ja zusammenlebt, zusammenarbeitet und ja, da muss man einfach immer ehrlich zueinander sein und Dinge nicht persönlich nehmen, wenn man miteinander arbeitet.
Was passiert, wenn ihr beim Candlelight-Dinner sitzt und da kommt das Beschwerde-Support-Ticket rein? Dann könnt ihr dann da trotzdem abschalten oder ist es schwierig durch die Vermischung der Themen?
Das wird nicht, also das erreicht uns dann tatsächlich nicht. Also wenn wir jetzt wirklich eine Date Night zum Beispiel machen, ja, dann guckt da keiner in die Kunden-Mails rein. Die Kunden-Support-Mails, die kriegt auch keiner direkt jetzt aufs Handy. Das ist ein Postfach, wo man 2-3 Mal am Tag reinguckt und wirklich nur unsere privaten Firmen-Mails, das kriegen wir jetzt irgendwie auf die Handys. Das heißt, das würden wir dann gar nicht sehen. Wir reden aber natürlich trotzdem oft, wenn jetzt jemand eine Idee hat, dann heißt es jetzt nicht, halt, stopp, du darfst jetzt nicht darüber reden, sondern dann dringt das durch.
Du musst einen Termin buchen.
Ja. Genau, du buchst den Termin in meinem Kalender. Nee, so weit sind wir noch nicht. Also manchmal, es kommt schon vor, dass manchmal jemand sagt so, boah, ich habe jetzt echt keine Lust, der Tag war hart und können wir nicht irgendwie, also jetzt nicht um 22 Uhr oder um 12 Uhr nachts jetzt irgendwie, wir liegen schon im Bett und jetzt kommst du mit irgendeiner Idee noch an. Also manchmal stößt man natürlich beim anderen da auch mal aufs taube Ohren. Was dann aber auch völlig verständlich ist, weil wir arbeiten eben beide 40 bis 60 Stunden die Woche Vollzeit in dem Job und dann noch Satori Sadi ist fair. Aber eigentlich machen wir das super gerne. Das ist echt wie ein Hobby. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Und dementsprechend ist das bisher eigentlich nie ein Thema. Was ich nur lustig finde, ist, dass Paula mir immer gesagt hat, sie will nicht mit mir zusammenarbeiten, weil es gab schon das ein oder andere Mal, dass ich versucht habe, sie in meine Firma reinzuholen, in meinen Startup-Zeiten noch. Und sie hat immer gesagt, nee, will ich nicht. Und da haben wir jetzt gestern drüber gesprochen. Jetzt arbeiten wir aber trotzdem zusammen. Also bei der Gründung war es dann doch nochmal ein anderes Thema.
Hast du die Hintertür geklappt sozusagen? Dann. Genau. Ja, okay.
Ja, also mir war das schon wichtig, dass wir beide dann Gründer sind und wir beide die gleiche Ebene da haben. Und ich wollte eben nicht irgendwie in ein Unternehmen reinkommen, wo er dann mein Chef ist oder ähnliches.
Ja, weiß nicht,
finde ich dann irgendwie nicht so... Ja, angenehm. Keine Ahnung. Also das ist so ein Prinzip, was ich gerne halten würde. Aber wie Patrick eben sagte, es ist eben so, dass das ja unsere Passion ist. Also es ist ja wirklich dann das, was wir uns ausgesucht haben, was wir gerne erstmal auch als Hobby machen und in unserer Freizeit machen. Deswegen, wenn es dann ein Thema gibt, dann interessiert uns das ja und dann wollen wir das Problem auch sofort lösen oder direkt weiter eben ja diskutieren. Und dementsprechend ist es nicht so wirklich Arbeit. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit.
Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, dann denke ich dran. Wie ist es auf der Arbeit selber, also in euren beiden Jobs? Ich nehme an, ihr habt es dort ja offiziell beantragen müssen oder zumindest dann, ja, weiß nicht, wie es in Österreich funktioniert. Bei uns braucht man ja so eine Nebentätigkeitsbeschäftigung oder so, wie auch immer es heißt. Wurde das da positiv aufgenommen?
Also ich musste das natürlich dann damals beantragen, weil ich habe ja gegründet, als ich eben Vollzeit angestellt war und das war erstmal natürlich eine Überraschung. Ich war auch noch nicht so lange dabei in dem Unternehmen und grundsätzlich wurde das natürlich gebilligt. Ich habe einen sehr, sehr zuvorkommenden Arbeitgeber. Aber klar, also natürlich ist dann der Hintergedanke dabei, okay, wo soll das Ganze hinführen, was ist das Ziel damit? Und klar, ich möchte damit ja dann irgendwann auch so viel Geld verdienen, dass ich davon leben kann. Deswegen ist dann natürlich auch so eine gewisse Vorsicht dabei. Aber mein Arbeitgeber steht eben auch dahinter, und also alle Mitarbeiter darin zu unterstützen, sich selbst zu verwirklichen. Und das ist dann ja schön zu hören. Und ich habe eben auch das Glück, dass ich mir meine Arbeitszeiten relativ flexibel einteilen kann. Also klar, ich kann jetzt nicht irgendwie stundenlang was für Satori Sadi machen, aber es ist eben so, dass ich auch mal eben auch erst um 10 anfangen kann, wenn ich eben diese Frühschicht für Satori Sadi machen kann oder auch ein paar Überstunden mal nehmen kann. Und in Österreich ist es ja auch so, dass der Feierabend sehr heilig ist, besonders dann am Freitag, am frühen Nachmittag. Das heißt, das ist eben sehr, sehr angenehm bei meinem Arbeitgeber, flexibel zu sein.
Patrick, bei dir?
Ja, bei mir war das natürlich, als wir gegründet haben, gar kein Thema, weil ich ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt den einen Job aufgegeben hatte. Jetzt eigentlich, während der Verhandlungen für den neuen Job, war das ehrlicherweise nie ein Thema. Also es war klar, dass ich diese Firma habe und dass ich das gerade mache. Und das war auch tatsächlich den Job, den ich jetzt habe, den habe ich über mein Netzwerk bekommen, weil ich nach über einem Jahr LinkedIn-Abstinenz mal wieder gepostet habe, hey, übrigens, ich bin noch da, nur ich verkaufe jetzt halt Käse. Und dann haben sich halt die Leute gleich bei mir gemeldet, unter anderem auch meine jetzige Vorgesetzte und gefragt, was ich so mache und ob wir nicht Lust haben, zusammenzuarbeiten. Und wir haben gleich darüber gesprochen dann eigentlich, ob das ein Hindernis wäre. Es war klar, dass ich das mache. Es war klar, ich glaube auch Vertrauensbasis einfach, dass ich, wenn ich einen Job annehme, auch mir die Zeit dafür nehme und dementsprechend den Job auch gewissenhaft mache. Und ich bin sowieso jetzt in der Position, wo ich jetzt bin, als Head of Sales für das Unternehmen, kann ich mir meine Zeiten sehr, sehr flexibel und frei einteilen. Ich möchte halt und muss natürlich auch für mein Team da sein. Und ich bin regelmäßig auch innerhalb von Österreich unterwegs. Aber ich glaube, das ist einfach eine komplette Vertrauensbasis, dass klar ist. Und wie es im Sales ja auch immer ist, wenn du deine Ziele erreichst, fragt keiner wie. Erst wenn du es nicht erreichst, fragt jemand warum. Und ich glaube, solange ich meinen Job da mache, ist das alles völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass einfach das Vertrauen da, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Und wenn ich mal untertags einen Anruf kriege von einem Kunden und dann mal rangehe, dann ist das überhaupt kein Problem, solange ich weiß, was wohin gehört und das trennen kann voneinander.
Glaubt ihr, dass eure Unternehmen davon profitieren, dass ihr jetzt selber auch Unternehmer seid? Also, dass ihr, ich finde zumindest, man kriegt einen anderen Blick für das eigene, also für das Unternehmen, in dem man auch beschäftigt ist. Man versteht ein bisschen mehr über die Dinge, die im Hintergrund passieren. Man kann ein bisschen besser hinterfragen. Aber man ist vielleicht auch der bessere Mitarbeiter, wenn man selber Unternehmer ist. Wie seht ihr das?
Richtig, also da gebe ich dir total recht. Das ist, man sieht nochmal das große und ganze Bild. Und ich arbeite ja in einer Agentur. Das heißt, ich betreue sehr viele verschiedene Kunden, auch viele eben kleine selbstständige Kunden, die ihren eigenen Online-Shop gebaut haben, aber auch größere Unternehmen. Und häufig bei Entscheidungen stelle ich mir dann die Frage, okay, wie würde ich das bei meiner eigenen Firma machen? Würde ich das Geld eben investieren? Würde ich dem Kunden empfehlen, diese Kampagne aufzusetzen oder in diese Richtung zu gehen? Und man versteht auch viel eher, wo dann die Kunden hinfließen, in welche Flows man die Kampagne noch einbinden kann, wie man alles miteinander verlinken kann. Das ist schon super hilfreich. Und gleichzeitig kann ich eben auch durch diese Erfahrung, die ich da in der Agentur sammeln konnte, sehr viel bei Sapori Sari nutzen, eben weil der Kunde das ausprobiert hat oder das erwähnt hat oder das bei dem gut funktioniert hat. Also das füttert sich schon super selbst. Und klar, also da sehe ich jetzt sehr, sehr viele Vorteile darin. Und Patrick macht ja eben auch Sales. Wir haben ja viel mit Kunden eben auch zu tun, wie er sagte. Wir haben viele Telefonate mit Kunden. Das ist dann immer sehr wichtig, dass man redegewandt ist. Und gleichzeitig versuchen wir auch so ein bisschen mehr im B2B-Bereich jetzt vorzupreschen. Und wir sind ja jetzt im Gespräch mit eben einer Firma, die ein bisschen größer ist und die verschiedene Restaurants, Hotels in Österreich versorgt. Und da ist eben dann der Sales sehr, sehr wichtig. Und das übernimmt dann der Patrick.
Ja, und ich denke, also aus der Startup-Branche kommt, da heißt es ja immer own it. Ja, du sollst niemals nur da sein, sondern own it. Sei der Eigentümer deines Bereichs quasi. Das ist, sollst du behandeln, als wäre das eine Firma. Egal, was du im Unternehmen machst, und sollst, da war immer die Devise, der Bereich gehört dir und du bist dafür verantwortlich, dass er läuft. Ne? Und da kriegst du, bei Startups kriegst du auch Virtual Shares noch, ne? Damit du wirklich auch das Gefühl hast, ich habe Besitzer einen Teil dieses Unternehmens, das ist auch meins. Und dementsprechend glaube ich jetzt auch in dem Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, das ist ein privates Unternehmen, da gibt es jetzt keine Shares, aber auch da definitiv dieser unternehmerische Ansatz, einfach immer mal über den Tellerrand hinauf zu gucken und einfach immer mal zu schauen, wie geht's vielleicht ein bisschen smarter und schneller. Ich glaube durchaus, dass das für jedes Unternehmen von Vorteil ist, wenn die Mitarbeiter da unternehmerisch rangehen. Ne?
Ja, ihr macht das jetzt ja nebenher. Jetzt habt ihr es bald ein Jahr online. Wie sind da eure Ziele? Und also braucht ihr denn harte Ziele, damit es dann auch irgendwann mal so weit ist, dass man davon leben kann? Oder ist es für euch so okay, dass es eben, also was weiß ich, nehmen wir mal an, es wächst 30-40% jedes Jahr, ist das ja auch schön, dann kann man das auch 2-3 Jahre nebenher machen und dann ist man sich wirklich sicher, dass es funktioniert, weil wenn es eben so wächst, langsam und stetig, das ist so immer das, was ich so denke, dann ist es vielleicht auch nicht so schnell wieder weg, wie wenn jetzt das von heute auf morgen wupp explodiert aufgrund irgendeiner Kampagne oder irgendwas und dann ist es 3 Monate später wieder weg und ihr habt beide gekündigt sozusagen. Also, wie seht ihr das?
Ja, also gute Frage, muss ich jetzt einfach gerade ein bisschen überlegen. Also Thema Ziele, wir haben ja jetzt gerade so um die 7.000 Euro gerade pro Monat Umsatz. Da wäre jetzt mal das nächste Ding, also wir haben schon dann klare Benchmarks, dass wir sagen, jetzt wir wollen unbedingt natürlich jetzt mal die 10 da sehen pro Monat und dann ist eigentlich immer das Ziel gewesen, die 30.000 Monatsumsatz, weil ab da, glaube ich, macht es dann wirklich Spaß und da haben wir eigentlich auch immer so hochgerechnet, dann könnte man auch sich schon fast ein Gehalt auszahlen oder zumindest mal auch nochmal dick irgendwie investieren in andere Geschichten dann und in den Unternehmensaufbau. wir haben da schon irgendwie, wir setzen uns dann schon so Zeitleisten oder Ziele, die wir erreichen wollen, aber irgendwie kam es dann auch immer anders als gedacht. Also dementsprechend, wir haben den eben der, genauso überraschend wie der erste Kauf am ersten Tag war, haben wir uns in den ersten 2 Monaten einfach nur verdoppelt. Ich meine, klar, das war dann irgendwie so die ganze Zeit mit der Black Friday und die Weihnachtszeit. Ja, da sind wir dann aber von knappen 1.000 Euro sind wir auf 2.500 Euro im November, dann sind wir auf 5.000 Euro im Dezember. Dann waren unsere ganzen Pakete wieder, ganzes Material wieder leer. Dann dachten wir, okay, wow, wir verdoppeln uns irgendwie jeden Monat. Das geht jetzt richtig ab. Jetzt müssen wir irgendwie einkaufen für bald 30.000 Euro Umsatz. Haben dann riesige Paletten voll mit Paketen, also Material und Verpackungsmaterial gekauft, nur um dann irgendwie das Januarloch zu spüren und wieder auf 3.000 Euro Umsatz runterzufallen. Und zu merken, oh damn, so einfach geht's doch nicht. Und uns jetzt wieder hochzurackern auf die 7. Und ja, also das heißt, irgendwie lernen wir auch gerade noch so ein bisschen die Phasen unserer Branche kennen, zu verstehen, wann wir mit wie viel Umsatz rechnen können, wie das Wachstum wirklich ist. Also wir brauchen da schon irgendwie harte Ziele und die setzen wir uns auch, weil wir da schon so unternehmerisch auch rangehen, dass wir sagen, wir machen das am Ende nicht nur, weil es lustig ist, sondern weil wir gerne auch dann davon leben möchten und weil das auch groß werden soll und weil es auch einfach Spaß macht, diese feinen Produkte zu teilen. Anderer Punkt ist auch noch, dass der liebe Onkel Moser tatsächlich auch dann mal in den nächsten 3, 4, 5 Jahren gerne in Rente gehen möchte. Der ist jetzt auch schon 60. Das heißt, da ist eigentlich fast Druck, dass man sagt, wir haben jetzt 3, 4, 5 Jahre, dann muss das Ding aber rennen. Dann wollen wir eigentlich die Firma in Berlin übernehmen, den Großhandel, weil ohne die geht es natürlich auch nicht, ohne den Import. Oder das irgendwie anderweitig aufbauen. Und bis dahin muss es entweder richtig rennen, damit sich das alles trägt, oder halt, ja, es war halt ein nettes Projekt. Also wir haben jetzt tatsächlich nicht so 10 Jahre Zeit, bis es mal irgendwann was abwirft, sondern wir haben da schon harte Ziele auch dahinter. Aber es ist am Ende wahrscheinlich auch genauso, wie du sagst. Wir merken schon auch, dass es so, wie es jetzt dann wächst, wächst das auch gut, wächst das auch mit unseren Kunden mit und macht das auch irgendwo Spaß. Es fühlt sich nachhaltiger an, als wenn es jetzt jeden Monat verdreifachen würde, ja.
Du hast ja jetzt selber Startup-Erfahrung, wahrscheinlich auch mit VC-Geschäft. Und du hast, glaube ich, vorhin auch erwähnt, du hast selber auch schon ein paar Sachen probiert, die haben alle nicht funktioniert. Paola, hast du auch schon was gegründet? Oder ist es deine erste Gründung?
Ja, tatsächlich ist es jetzt meine erste Gründung. Also ich hatte Patrick schon in den Gründungen davor so ein bisschen unterstützt, aber da waren das vor allem immer persönliche Themen, warum das dann nicht geklappt hat. Also nicht zwischen uns, sondern zwischen den anderen Gründern und ihnen. Aber ja, also ich komme aus einer sehr sicherheitsbedachten Familie und meine Eltern kommen eigentlich aus Bauernfamilien. Die sind nach Berlin gekommen, also meine Mutter kommt eben auch nicht aus Deutschland, sondern aus Polen. Und genau, sie haben eben Sicherheit in Berlin gesucht in Deutschland und ihnen war es eben dann auch wichtig, dass ich einen sicheren Job bekomme und so Risiko ist eben gar nichts für sie. Und deswegen, also ich würde mich schon eher als mutiger bezeichnen. Ich bin auch direkt nach meinem Abi ein Jahr reisen gegangen und so weiter, habe eben gerne Neues ausprobiert, aber habe eben einfach nicht diese Touchpoints gehabt mit Gründung, eben nur durch den Patrick. Und der Patrick kommt eben eher dann aus einer Richtung, also sein Vater ist eben auch jemand, der schon viel eben selber hochgezogen hat und da eben mehr Berührungspunkte damit hatte. Und da bin ich auch super dankbar, dass ich das eben mit Patrick dann noch ein bisschen besser kennenlernen und mutiger sein durfte.
Lustigerweise kommen unsere Eltern fast aus dem gleichen Dorf, aus Schlesien. Also und mein Vater und ihre Mutter und mein Vater ist auch vom Bauernhof gekommen.
Ja, ganz andere Wege gegangen. Ne? Also meine Mutter ist da immer noch sehr sicherheitsbedacht und mein Vater ist ja dann eigentlich schon ein Risiko eingegangen und hat sein eigenes, also nicht sein eigenes, aber für eine Firma was eigenes eben hochgezogen.
Ja, ich glaube, ich hatte irgendwie, weiß nicht, schon immer die Passion einfach so ein bisschen für irgendwas eigenes machen. Deswegen, daher kommt das eigentlich. Ja.
Und warum funktioniert es jetzt? Also ist es auch wegen eurer Beziehung oder weil es eben passt? Also es sind ja immer die zwei Sachen, die müssen zusammenkommen. Das Team muss passen und das Produkt muss passen. Mhm. Ist es jetzt für dich das erste Mal, wo das so beides zusammenkommt? Oder ist noch zu früh, um das zu sagen?
Also da ist halt echt so eine Passion dabei und ich probiere einfach voll gerne Dinge aus und da war einfach nur der richtige Zeitpunkt dann da, eben die richtige Idee und ich habe mich eben auch viel, viel mehr mit diesen ganzen Themen beschäftigt, weil ich habe anfangs eigentlich einen Karriereweg in der Pädagogik eingeschlagen wie meine Mutter und dann habe ich irgendwann so mittendrin gemerkt, so Mitte 20, Moment mal, also irgendwie will ich doch mehr in die freie Wirtschaft gehen, ich will mich mehr selber entfalten, ich will mehr selbst in die Hand nehmen, ich will mich weiterentwickeln, ich will die Karriereleiter hochwandern und habe dann wirklich so einen richtigen Bruch gehabt und habe dann nochmal komplett was Neues gemacht und Marketing studiert und genau, habe mich dann viel belesen, eben viel mehr mit dem Mindset auch beschäftigt und habe dann eben Mitte, Ende 20 nochmal so eine Gratwende gemacht und ich denke, Patrick war da auch ein Einfluss dabei. Und das hat sich dann eben so aufgebaut und dann jetzt eben auch ergeben mit dieser Idee, mit dieser Passion, die wir für diese Produkte haben. Das hat dann einfach alles gerade jetzt gepasst.
Bei der vielen Arbeit, wie kommt euer Privatleben nicht zu kurz und wie erholt ihr euch denn privat?
Ja, witzig, dass du das sagst, weil wir sind jetzt seit über einem Jahr, ich glaube schon anderthalb Jahre verlobt und unsere Hochzeitsplanungen sind so bei 1%. Also wir haben eine Gästeliste und mehr nicht. Und das ist eben auch gerade für uns jetzt nicht die größte Prio, weil wir wissen eh, wir werden heiraten und gerade ist eben der Online-Shop unsere Prio. Und ja, tatsächlich kommt es dann ein bisschen kurz, aber wir haben eben auch ja Freunde, die das verstehen, die uns dahingehend unterstützen, die wissen, okay, wir sind eben auch selbstständig, wir haben vielleicht nicht jeden Tag Zeit, aber wir sind auch gut auf Achse. Also dadurch, dass wir Familie in Berlin haben, ich bin jetzt eben zum Beispiel in Berlin, Patrick ist noch in Wien, er kommt danach, also wir sind eben auch viel unterwegs und wir sind es eben gewohnt, dann auch viel zu machen.
Und die Hochzeit ist dann in Sardinien?
Das versuche ich noch zu pushen, genau.
Ja, klarer Wunsch auf jeden Fall ihrerseits.
Ja.
Aber warum nicht?
Ja. Schöner. Kann ich nachvollziehen. Ja, echt interessante Geschichte. Ich find's cool mit der Passion, was ihr erwähnt habt und dass ihr das so nebenher macht und dass du, Patrick, du hast dir jetzt auch eingestanden, das wieder anzufangen. Das ist ja auch jetzt was nicht so einfach ist, auf jeden Fall. Und aber trotzdem dabei zu bleiben und es weiter zu pushen. Und ihr habt einen konkreten Plan. Also ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Vielen Dank fürs Teilen eurer Story und ich wünsche euch, also die Hochzeit sollte natürlich trotzdem nicht zu kurz kommen, das ist klar. wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und dass das alles klappt.
Ja, vielen, vielen Dank dir.
Dankeschön. Danke, Andreas.
Dann euch einen schönen Abend.
Jawohl, dir auch.
Mach's gut, viel Erfolg. Ciao, ciao.
Bis bald, dankeschön.
Danke, ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 136 von Happy Bootstrapping. Wie hat es dir denn gefallen? Schreib mir doch gern kurz zurück, hinterlass einen Kommentar bei Spotify, bei Apple oder schick mir eine Mail. Die beiden haben den Gutscheincode dabei, einfach Happy, alles kleingeschrieben, damit kriegst du 10% und ja, auf alle Artikel und auch auf die Sets natürlich. Ich hoffe, die Sets werden bestellt. Ich bin ja eigentlich echt ein Sets-Fan, von daher war ich echt ein bisschen überrascht, dass das nicht so ganz funktioniert. Aber man lernt nie aus und dafür mache ich auch den Podcast. Und dafür bin ich auch den Gästen sehr dankbar, die immer offen ihre Geschichte erzählen. Genau, apropos, in der nächsten Woche habe ich den Daniel von Phonio zu Gast. Hier wird ein KI-Telefonassistent gebootstrapped. Super interessant, wie man das hinbekommt. Und darüber haben wir ausführlich gesprochen. Und ich bin selber auch schon am Testen. Folge 137 dann mit dem Daniel von Phonio nächste Woche. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao.